Okay, ich bitte euch, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Heute Abend hoffe ich, dass wir ein bisschen PowerPoint haben werden. Das ist Rembrandt. Und dieses Bild gehört dem Publikum. Also man darf das beliebig zeigen und ja, also anstatt die Ruhe vor dem Sturm haben wir der Sturm vor der Ruhe und auch die Ruhe. Markus Kapitel 4 ab Vers 35. Ich hatte seit 2 Wochen vor, darüber zu sprechen, Jesus stillt 2 Stürme. Ein Sturm in der Natur und einen Sturm im Herzen eines Menschen. Aber wir heben den 2. Sturm auf für das nächste Mal und befassen uns heute Abend mit dem 1 Sturm, woran man denkt. Römer 4, ich lese die letzten, also Markus 4, ab Vers 35, genau. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Oder wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und das ist auch die Frage, die Gott will, dass die Menschen beantworten. Wer ist denn dieser? Wenn er so etwas tun kann, wer könnte so etwas tun? Er möchte, dass wir selbst auf die Idee kommen, wer er ist. Wer kann einen Sturm stillen? Jesus kann es. Jesus zieht sich immer wieder zurück. Am Anfang zieht er sich von einer Gruppe von Menschen zurück, weil es seine Aufgabe ist, auch anderen zu predigen und nicht, dass er sich nur auf ein Volk oder eine Stadt konzentriert. Aber es werden so viele Menschen, und dann werden die auch nicht alle wohlbesonnen. Und immer wieder, und hier ist das erste von 4 Mal, wo er hintereinander sich zurückzieht von den Menschen. Und dieses erste Mal ist in Kapitel 4, Vers 35 bis zum Ende von Kapitel 6. Er zieht sich zurück und dann kommt er wieder. Und dann später wird er wieder verschwinden sozusagen. Er kommt immer wieder zurück und während dieser Zeit stellt er durch Wunder seine Herrschaft unter Beweis. Jesus stellt seine Herrschaft unter Beweis. Am Ende von Kapitel 4 und auch in Kapitel 5. Heute Abend sehen wir, wie ich erwähnt habe, dass Jesus den Sturm in der Natur stillt, diese Verse 35 bis 41, und er stellt unter Beweis seine Herrschaft über die Natur. Dieses Wunder kommt auch in Matthäus 8 müsste das sein, genau, Matthäus 8 und in Lukas 8 vor. Dies war übrigens ein der längsten Tage, wahrscheinlich der längste Tag, der uns beschrieben wird, bis am Ende seines Lebens, wo er dann ans Kreuz ging. Und da lesen wir natürlich viele, viele Details. Aber dies war ein sehr langer Tag. Dieser Tag beginnt in Markus 3, Vers 20 schon und er streckt sich jetzt auch bis zum Ende dieser Geschichte. Da, wo er den Dämonbesessenen, eigentlich waren es zwei, aber Markus konzentriert sich auf den einen, das ist am nächsten Tag, weil er ihn von Weitem sehen kann. Und das wäre nicht möglich. Ich meine, der Besessene kann Jesus von so weit weg sehen. Und wenn das in der Nacht wäre, wäre das kaum möglich. Also gehen wir davon aus, dass Kapitel 5, ein neuer Tag ist. Ja, sie waren so beschäftigt, dass die Verwandten sich Sorgen gemacht haben, auch die Freunde, dass er nicht ganz richtig im Kopf wäre. Und auch Jesus und seine Jünger hatten nicht die Zeit, weil sie so beschäftigt waren, zu sich Speise zu nehmen. Der Abend war jetzt angebrochen. Für die Juden gab es aber zwei Zeiten am Tag, die man Abend nennen konnte. Es gab den Spätnachmittag bis zum Sonnenuntergang. Das galt auch als Abend. Und dann von Sonnenuntergang bis es stockdunkel war, das war auch Abend. Und es ist nicht immer möglich zu wissen, welchen dieser beiden damals beschriebenen Abende gemeint war. Aber wahrscheinlich war es der spätere Abend von diesen beiden Möglichkeiten. Denn Matthäus 13 beschreibt uns, was Jesus da gelehrt hat. Und das hat natürlich auch Zeit gekostet. Und Markus 4,34 deutet an, dass Jesus auch die Zeit nahm. Irgendwie fand er Zeit, um alleine mit seinen Jüngern zu sein, damit er ihnen erklären konnte, was er mit den Gleichnissen meinte. Aber es war trotzdem ein langer Tag. Und der Herr Jesus Christus wollte mit seinen Jüngern weg. Er wollte sich übersetzen auf die andere Seite des Meeres, des Sees Genezareth, von Westen, Magdala, so im Nordwesten, hinüber auf die andere Seite, das Land der Gadarener. Und es gab zwei Orte, und diese heißen ähnlich, sind aber an zwei verschiedenen Orten. Das eine ist an der Küste, an der Ostküste von diesem Hafensee. Und das andere ist ein bisschen landeinwärts. Das, was landeinwärts war, das war Gadara, glaube ich. Und das gesamte Gebiet wurde danach genannt. Aber beide Begriffe werden benutzt und Bibelkritiker denken, dass da irgendwie ein Fehler eingeschlichen ist, aber der Ort, wo es geschah, war das kleinere Ort an der Küste und das Gebiet gehörte zu der größeren Stadt landeinwärts, ein bisschen südöstlich von dem Geschehen. Nun, der See Genezareth liegt 191, fast 200 Meter unter Meeresspiegel. Nicht so tief wie das Tote Meer, das ist mehr als 400 Meter unter Meeresspiegel, 427. Das wird immer trockener dort, also senkt sich diese Oberfläche rapid ab. Aber jetzt sind wir bei 427, damals vielleicht nicht ganz so tief. Aber trotzdem, der See Genezareth lag tief und das bedeutet, dass heiß und kalte oder kühlere Luft sich austauschen. Und das habe ich einmal in der Schweiz auch erfahren. Das war so ein gewaltiger Wind, dass große Bäume, Tannen, einfach wie Mikado-Stöcke auseinanderfielen. Also sie wurden abgebrochen. Am nächsten Tag haben wir sie betrachtet. Das waren keine kleinen Bäume. Aber was war das jetzt? Am Tag wärmt sich vielleicht die Luft unten und tauscht sich dann am Abend ab. Auf jeden Fall gab es diesen Tausch und so ein gewaltiger Wind. Und ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn ein See so tief liegt und dann ist es umgeben von Hügeln Und sie spielen dabei auch eine Rolle, denn der Wind, der hinein will, muss sich zwischen Hügeln quetschen, und genauso wie bei einem Tsunami, wenn das fließt zwischen die Gebäuden, nimmt die Geschwindigkeit zu, weil es eine Einengung ist. Und bei dem Wind ist es auch so, und da preschte oder stürzte der Wind auf den See, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Vielleicht sollte ich auch erwähnen, hier wird gesagt, dass Jesus mitgenommen wird in dem Schiff. Das Schiff, das Boot, gehörte den Fischermännern, den Jüngern, und er war sozusagen ein Gast in ihrem Boot. Und sie waren unterwegs, und so erschöpft wie er war von dem Tagesgeschehen und vielleicht von mehreren Tagen hintereinander, vielleicht habt ihr auch so solche Wochen hinter euch. Ihr wisst, wie das ist. Dem Herrn sei Dank ist es nicht immer so. Aber manchmal gibt es ein paar Wochen hintereinander, wo man kaum zur Ruhe kommt. Und nicht damit ich wehklage oder so etwas, aber es gab die Situation, wo ich dem aus der Ukraine geholfen habe und war unterwegs. Dann kam ich zurück, und dann kamen Donovan und Danika an, und dann gab es eine Autopanne, und wir mussten dann später in die Nacht sie holen und dann nach Camp Impact runter und dann schnell wieder zum Gottesdienst zurück und am selben Tag dann wieder aufs Camp, haben dann einen großen Bulli, einen Sprinter geholt, sind nach Ulm gefahren, sind dort um Mitternacht angekommen, haben dann am nächsten Morgen den geladen, fuhren dann, und es ging nicht schnell, und kamen erst um 18 Uhr an, aßen etwas, begrüßten die Leute und fuhren dann wieder nach Hause, damit wir hier am Sonntag wieder in dem Gottesdienst sein konnten. Also so, und es war, und dann sind wir am Sonntag wieder losgefahren und haben die Dinge dort auf dem Camp vorbereitet für dieses Mitarbeitertraining. Nun, da war ich nicht so sehr beteiligt, da war Krisha und waren die Kinder, aber ich habe dann so 3 Tage hintereinander nur Vorbereitung gemacht auf die Musikfreizeit, auf dieses Training, 3 Vorschläge, Chormusik und so weiter. Dann hatten wir die 3 Tage, sind nach Hause gekommen, war Sonntag wieder. Also es war sehr ermüdend. Ich bin dem Herrn sehr dankbar für seine Kraft. Und das war nichts im Vergleich zu dem, was der Herr Jesus Christus erlebte. Der Herr Jesus Christus war todmüde, legte sich hinten im Schiff, auf einem Kissen. Vermutlich gab es dann einen Ledersitz für den Steuermann. Und der Herr Jesus Christus machte sich dieses Kissen ihm irgendwie zurecht und schlief ein. Nun, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass der Teufel versucht hatte, auch als Jesus sein Kind war, ihn zu beseitigen. Wisst ihr, durch Herodes war der Versuch vom König, den neugeborenen König zu beseitigen. Er ließ alle Kinder von 2 Jahre alt und abwärts töten in der Gegend. Aber Josef, der Stiefvater von Jesus, wurde von Gott gewarnt und hatte die Familie schon nach Ägypten in Sicherheit gebracht. Aber immer wieder, zum Beispiel bei der Versuchung, hat der Teufel versucht, Jesus in Gefahr zu bringen, hat gesagt, vertraue auf Gott, springe von der Zinne des Tempels hinunter, die Engel werden dich fangen. Er hätte ihn gerne beseitigt. Das hatten sie versucht in seiner Heimatstadt, war das Nazareth, glaube ich, wo er gesagt hat, in Anlehnung auf, ich will sagen, Jesaja 65, bin ich mir nicht sicher. Aber am Ende von Jesaja, wo er sagt, heute ist diese Schrift in euren Ohren oder vor euren Ohren in Erfüllung gegangen. Und zuerst waren sie sehr beeindruckt von der Gnade seiner Worte, bis er dann gesagt hat, dass Gott sich der Nationen, der Heiden auch annehmen würde. Und dann wollten sie ihn gleich beseitigen. Aber Gott hat das verhindert und er ging durch ihre Mitte hindurch. Jesus ging durch ihre Mitte hindurch. Und hier denkt vielleicht Satan, jetzt habe ich meine Chance. Jetzt, weil ich der Fürst bin, der in der Luft herrscht, kann ich Dinge in Bewegung bringen und diesen Sohn Gottes, und ich glaube natürlich daran, wenn ich das mache, aber aus Satans Sicht, diesen Sohn Gottes kann ich töten. Und Jesus hatte keine Angst davor. Er wusste, dass er sozusagen unsterblich war. Okay. Ja, er ist gekommen, um zu sterben, aber er war bis zu der Zeit unsterblich, bis es die richtige Zeit war, als die Zeit erfüllt war. Also ist er auf dem Meer und diese erfahrenen, also nicht alle waren erfahrene Seemänner, aber schon einige. Und sie kannten sich schon mit gefährlichen Situationen aus. Aber dies war eine Nummer mehr, eine Schippe mehr. Und da brach ein gewaltiger, großer Sturm über sie. Und das Boot fing an, sich zu füllen. Die Wellen brachen über das Boot und sie haben sich bestimmt Mühe gegeben, um dieses Boot zu entleeren. Aber endlich haben sie gesehen, das hat keine Hoffnung. Wir haben keine Chance dagegen. Und sie gucken zu dem rüber, der ihnen immer aus der Not hilft. Und was tut er? Er schläft. Sie wecken ihn. Was der Sturm und die Wellen nicht getan haben, das haben seine Jünger gemacht. Und wenn ich aufwache, bin ich nicht immer bester Laune. Ich weiß nicht, wann für euch die gefährlichste Zeit ist oder die gelegene Zeit für die Sünde. Aber manchmal, wenn ich geschlafen habe und dann rüde geweckt wurde, vielleicht unsanft oder unerwünscht, zumindest das, kann ich nicht sagen, dass ich geistig auf der Höhe bin. Aber Jesus hatte keine Sünde. Also wird er wach und er reagiert nicht sündhaft. Er scheltet, aber nicht die Jünger. Er spricht den Wind und die Wellen an, als würden sie Personen sein, als könnten sie hören. Vielleicht hat er erkannt, dass dämonische Kräfte dahinter waren. Es wird hier nicht gesagt, aber vielleicht. Ich weiß, Psalm 121, Vers 4 sagt hier, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Aber in seiner Menschlichkeit hat der Herr Jesus Christus schon geschlafen. Er kannte die Schwachheit, die wir auch erkennen. Und wenn ich müde bin, kann ich aber wissen, der Herr Jesus Christus erlebte das auch. Wir könnten natürlich über die Menschlichkeit Jesu reden. Er wurde wie ein Menschen geboren. Das ist ein Hinweis auf seine Menschlichkeit. Er wuchs und entwickelte sich wie ein Mensch, ein normaler Mensch, das tut. Er erfuhr auch die Grenzen der Endlichkeit. Er ist der ewige Gott, der grenzenlose, unbegrenzter Gott, aber er legte diese Sachen ab, nicht seine Gottheit, aber, wie heißt es, er entäußerte sich selbst und wie ein Mensch erfunden, hat er sich nicht gedemütigt, aber erniedrigt. Er erfuhr die Grenzen der Endlichkeit. Er durstete, hungerte, wurde müde, wie in dieser Geschichte. Er wurde versucht, wie Menschen. Also er erfuhr das, worunter wir auch leiden. Er litt und starb und wurde begraben. Dinge, die mit Gott nicht getan werden können, aber für den fleischgewordenen Gott war es doch möglich und ist auch so geschehen. Er hat seinen königlichen und seinen priesterlichen sein priesterliches Werk fortgesetzt. Wie ein Mensch funktioniert er weiter wie ein Mensch. Er hat nicht seine Menschlichkeit dann irgendwie wie ein Kokon hinterlassen, sondern er ist in seinem verherrlichten Leib in den Himmel gegangen und als Mensch vertritt er uns vor Gott, als Gottmensch, aber auch als Mensch. Und wenn er zurückkommt, wird er auch als Mensch zurückkommen. Als Gott auch, aber nicht ohne auch ein Mensch zu sein. Nun, die Jünger weckten ihn, wie gesagt, haben ihn Rabbi, Lehrer genannt. Sie wandten sich an ihn. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Sollte er dann auch mithelfen, das Boot leer zu schöpfen? Nein, ich glaube, sie dachten an mehr als nur das. Aber als er dann das tat, was er tat, waren sie außer sich vor Überraschung. Ich weiß nicht, was sie von ihm erwartet hatten, aber als das sich erfüllt hat, konnten sie kaum glauben, obwohl sie es erfahren hatten. Nun, vorwurfsvoll fragten sie, und vielleicht war es auch der Petrus, übrigens, unser Bruder Lothar hat uns auch vor einigen Wochen mitgeteilt, und es stimmt auch, also die Vermutung ist stark, dass Markus seine Information von Petrus bekommen hat. Johannes Markus war, glaube ich, Neffe von Petrus. Also sie hätten sowieso eine enge Verbindung. Und es gibt auch andere Indizien, glauben wir anhand von einigen Dingen in diesem Buch, dass die Information von Petrus kam. Aber bekümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Sonst hören wir meistens nur von Petrus solche Worte. Also er erlaubte sich mit dem Herrn umzugehen. Also es ist schauderhaft, glaube ich, heißt es. Also auf jeden Fall. Aber so haben die Menschen dort gesprochen. Vielleicht waren sie auch misstrauend. Aber als er aufstand und den Wind und das Meer angesprochen hat, hörte der Wind sofort auf. Die Stille war groß. Vorhin hieß es, der Sturm war groß, in Vers 37. In beiden Situationen, Vers 37 und Vers 39, es ist ein Megasturm und es ist jetzt eine Megastille. In der Übersetzung heißt es auch ein heftiger Sturm. Und jetzt könnte man fast sagen, ach, die Stille war heftig. So spricht man heutzutage. Also habe ich das so formuliert, weil ich dachte, man könnte vielleicht dafür Verständnis finden. Und jetzt spricht er die Jüngern an. Er schalt sie für ihre Gefühle. Was seid ihr so? Man könnte fast sagen feige, furchtsam, feige. Meistens waren sie das nicht, aber in dieser Situation schon. Und dann fragte er, weshalb? Habt ihr denn keinen Glauben? Mit wem hatten sie es zu tun? Sie hatten es nämlich mit demjenigen zu tun, der das Reich Gottes predigte. Mein Reich hat er das auch genannt. Also sie hatten es mit dem Fürst, mit dem König zu tun, des Himmels und der Erde. Es fehlte ihnen schon Glauben, nicht vollständig, aber in dieser Situation schon gehörig. Aber dann, als er die Situation geändert hatte, und das hatte er gleich davor, und dann korrigiert er sie, sind sie aber nicht so mutig, dass sie ihn direkt darüber ansprechen. Es heißt hier, dass sie miteinander sprachen. Der Sturm war auf einmal stillschweigend und sie waren auch nicht besonders laut. Sie redeten unter sich, aber nicht direkt zu ihm. Und sie fragten, wer ist denn dieser? Und was ich jetzt tun will, die PowerPoint ein bisschen größer machen. Ich habe übrigens dies bei Wikipedia gesucht. Ich wusste von diesem Boot, das Ende des letzten Jahrtausends gefunden wurde, was davon übrig bleibt. Und das kann man auch besuchen dort in der Gegend. Auf Englisch heißt es Jesus Boat, aber in der deutschen Webseite hieß es das Boot von Segen Nazareth. Nun, dies ist wahrscheinlich nicht das Boot, worin Jesus und seine Jünger waren, denn dieses Boot würde nur 5 bis höchstens 10 Menschen halten und es waren wahrscheinlich mindestens 13 in dem Boot. Wahrscheinlich 13. Aber es ist aus der Zeit. Es wäre möglich natürlich, dass Jesus oder dass die Jünger oder dass ihre Verwandtschaft in diesem Boot waren, aber wir haben keine Indizien. Es gibt keine Anhaltspunkte, die uns sagen würden, dass das der Fall war. Und in dieser Situation war es bestimmt ein größeres. Oder sie waren wirklich in dem Boot zerquetscht. Wer kann den Sturm stillen? Jesus kann es. Und der Herr kann es. Und ich weiß, ihr haltet Jesus für den Herrn. Aber seid nicht so schnell, okay? Gebt mir die Chance, euch jetzt anhand von Stellen in der Bibel zu zeigen, wir haben schon gesehen, Jesus kann es, er hat es auch getan. Und jetzt der Herr, und merkt, das ist mit großen Buchstaben geschrieben. Und das deutet auf Jahwe. Das ist jetzt der Herr im Alten Testament, nicht Adonai, obwohl das derselbe ist. Aber schauen wir uns jetzt hier am Ende der Bibelstunde ein paar solche Stellen an. Jona 1, Verse 15 und 16. Hey, wisst ihr was? Das war nicht das erste Mal in Markus. Es kam auch zu einer anderen Zeit vor. Nämlich, Jona ist in ein Schiff eingestiegen, das nach Tarsus fahren soll. Und unterwegs hat der Herr seine Pläne vereitelt. Und ihr kennt die Geschichte, oder? Okay. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Wenn ihr euch die Geschichte anschauen würdet, würdet ihr sehen, dass es einen gewaltigen Sturm gegeben hat. Und diese Seemänner, sehr erfahrene Seemänner, hatten so etwas derart nie gesehen. Und sie wussten, wir haben es hier mit etwas Außergewöhnliches zu tun. Mit etwas Außergewöhnlichem zu tun. Und sie beteten ihre Götter an und dann fanden sie einen Schlafenden. Fällt mir gerade ein. Na, ich will ja nicht zu sehr Jona mit Jesus vergleichen, aber sie fanden ihn und weckten ihn und er hat zu ihnen gesprochen. Nun, sie haben ihn dann über Bord geworfen und Gott sagte, okay, das reicht mir. Und er ließ dann das Meer sehr still werden. Und was war die Reaktion der Seemänner? Sie hatten eine große Ehrfurcht vor Gott und opferten ihn. Also es ist schon interessant zu sehen. Und wer hat das getan? Vor wem hatten sie diese Furcht? Hier steht, da bekamen die Männer große Ehrfurcht. Vor wem? Vor dem Herrn, Jahwe. Und sie brachten wem ein Schlachtopfer dar? Jahwe. Und legten Gelübde ab. Das ist nur eine Stelle. Schauen wir uns auch, nun das ist jetzt nicht identisch, aber bevor wir die anderen sehen, Hiob 38 sagt ganz am Ende von Vers 11, dass Gott dem Meer gebietet, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Gott bestimmt, wo das Meer wüten darf und wo nicht. Wann ja und wann nicht. Der Herr möchte Hiob klar machen, ich bin groß, ich kann machen, was ich will. Ich bin der Schöpfer, ich bin der Erhalter, ich bin der, der in der Natur so Dinge tut. Es ist der Herr, der Hiob zur Rede stellt. Dann in Psalm 89, in den Versen 7 bis 10, lesen wir, denn wer in den Wolken ist dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn ähnlich unter den Göttersöhnen? Gibt es da irgendjemand, der ihm ähnlich wäre? Ich glaube, derselbe Gedanke kommt in Jesaja 40, 25 vor. Aber mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sein soll? Psalm 89, denn wer in den Wolken ist dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn ähnlich unter den Göttersöhnen? Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen. Respektiert und gefürchtet selbst unter den Engeln. Das könnte vielleicht hier die Rede sein. Gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. Also wenn das Poesie ist, die Heiligen sind die, die um ihn her sind. Er ist umgeben von Engeln und Seraphim und Cherubim. Und dann Vers 9. O Herr, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Und nun schaut mal, was hier steht. Du beherrschest das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, was tut der Herr? So stillst du sie. Seht ihr, auch in dieser Stelle ist es Jahwe, der das Meer stillt. Du beherrschest das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Und das nicht alles. Wir haben noch eine Stelle, und das ist Psalm 107, ab Vers 23. Ab Vers 23. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn, Jahwe, und seine Wunder, Werke und Wunder auf hoher See. Er sprach, und zuerst entsteht ein Sturm. Und dann spricht er wieder und es legt sich wieder. Er legt sich wieder. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie, das sind die Seemenschen, die Seefahrer, die sich aufs Meer begaben, Vers 23, und Handel trieben auf großen Wassern, sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe. Und ihre Seele verging vor Angst. Seht ihr jetzt wieder die menschliche Angst? Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener. Und wer die Biografie von John Newton gelesen hat oder gehört hat, weiß, dass es ihm auch so erging. Himmel hoch und dann fast höllentief. Und sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und merkt, waren am Ende ihres Lateins. Und alle ihre Weisheit war dahin. Selbst die Seeleute wussten nicht, was sie weitermachen sollte. So wie in der Apostelgeschichte, wo die Leute alles über Bord warfen, selbst die Proviant haben sie über Bord geworfen. Es gab nur noch etwas, was sie tun konnten. Sie schrien zum Herrn. Da schrien sie zum wem? Zum Herrn, zu Jahwe in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg. Boah, das hört sich fast an wie Markus. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten. Also die Seemänner freuten sich, dass der Sturm vorbei war. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Und ich habe nicht nachgeschlagen, ob es dieses Mal war. Ich glaube, es war das andere Mal, wo Petrus sich aus dem Schiff wagte und wieder hineinging. Und dann fanden sie sofort sich am Ufer. Aber hier steht, er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Wer kann einen Sturm stillen? Jesus kann es. Der Herr kann es. Also, bitteschön, wer ist denn Jesus? Wer ist denn dieser? Das kann ja nur Gott. Sie wussten, sie haben es mit Gott zu tun, aber dürfen sie das glauben? Jesus kann es. Und wer kann auch ein stürmisches Herz stillen? Das kann auch Jesus. Und das heben wir auf das nächste Mal auf. Er ist Herr. Jesus ist Herr. Glaubst du das? Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dass du daran gläubig wirst. Herr, er ist Jahwe. Nun, ich denke, Jahwe bezieht sich auf den Vater und manchmal auf den Geist und manchmal auf den Sohn im Alten Testament. Also Jahwe ist ein Begriff, der sich auf den dreieinigen Gott bezieht. Aber es ist schon richtig zu sagen, Jesus ist auch Jahwe. Jesus ist Herr. Und dafür haben wir die Beweise heute Abend gesehen. Wir werden ihn bald anbeten und wir werden zu ihm oder durch ihn beten. Und das ist wunderbar. Und ich weiß nicht, was es für Stürme in deinem Leben gibt gerade. Aber wenn jemand diese Stürme stillen kann, dann Jesus, denn er ist Herr.